Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Tobias Ullmeier, guten Abend. Das waren schockierende Bilder gestern beim Skifliegen in Planica, als der Norweger Daniel André Tande da im wahrsten Sinne des Wortes abgestürzt ist. Bewusstlos war er, musste sogar reanimiert und beatmet werden, liegt im künstlichen Koma. Inzwischen kommt vorsichtige Entwarnung aus dem Krankenhaus. Die Prognosen sollen positiv sein, so Norwegens Sportchef. Und doch stand der Weltcup heute immer noch im Zeichen des Sturzes und im Zeichen des Sieges von Weltmeister Karl Geiger. Martin Thiel.
Windchaos und Schuh kaputt, das alles ließ Karl Geiger kalt. Der Oberstdorfer gewinnt das zweite Einzelspringen von Planica.
Es war heute echt nicht einfach vom Tag, aber der Sprung war saugut. Ich war echt ein bisschen nervös, weil mir ist noch ein Materialmissgeschick oben passiert, aber ich konnte es ganz gut improvisieren und es hat echt gut funktioniert.
Denn er flog 232 Meter weit. Das reichte dem Oberstdorfer, der im Dezember an gleicher Stelle Skiflug-Weltmeister wurde, um den Vortagessieger Ryoyu Kobayashi, den Japaner, auf Platz 2 zu verweisen. Zweitbester Deutscher wurde Markus Eisenbichler auf Rang 8. Nach ihren Sprüngen zeigten viele Springer Gesten, die Daniel André Tande gewidmet waren, die ihm gute Besserung wünschten. Der Norweger, der gestern schwer gestürzt war, hatte offenbar großes Glück. Bisher wurde nur ein Schlüsselbeinbruch und eine leichte Punktierung der Lunge festgestellt. Auch Teamweltmeister Severin Freund, der 27. wurde, wünschte Tande alles Gute.
Man kann wirklich nur sagen, alle Daumen gedrückt, dass das wirklich so gut ausgeht, wie es vielleicht jetzt im ersten entscheidend, aber ich glaube, da braucht es einfach Zeit.
Viel Zeit, über den Sturz nachzudenken, haben die anderen Skispringer nicht. Denn als nächstes steht das letzte Teamfliegen der Saison in Planica auf dem Programm.
Der Modus der deutschen Eishockeyliga ist in dieser Saison etwas komplizierter. Wegen der Pandemie ist die DEL ja zweigeteilt in Nord und Süd. Nach 24 Spieltagen untereinander wird seit einer Woche durchgemischt. Jetzt gibt's je zwei Duelle mit den Mannschaften der anderen Gruppe. Im Norden liegt Berlin vorne, im Süden Mannheim, dahinter Ingolstadt. Und diese Ingolstädter waren heute zu Gast in der Hauptstadt. Carsten Steinmetz.
Viel Aggressivität, viele Strafzeiten und wenig Tore. Die Eisbären Berlin und der ERC Ingolstadt haben sich ein hart umkämpftes Spiel auf Augenhöhe geliefert. Am Ende siegen die Berliner mit 1:0. Die Eisbären im ersten Drittel das bessere Team, schwungvoll und spielfreudig. Verteidiger Ryan McKiernan brachte die Gastgeber früh in Führung in der dritten Minute mit einem Schuss aus der Distanz. Weitere Chancen konnten die Berliner nicht nutzen. Ab dem Mitteldrittel war die Partie ausgeglichen. Ingolstadt kampfstark, konnte den Spielfluss der Berliner unterbinden und wurde selbst in der Offensive zunehmend gefährlicher. Im Schlussabschnitt drängten die Eisbären zunächst auf den Siegtreffer, ließen aber gute Gelegenheiten liegen. Ingolstadt war im Überzahlspiel vor allem gefährlich. 2 Minuten vor Schluss nahmen die Gäste den Torwart vom Eis. Der Ausgleich gelang ihnen aber nicht mehr. Die Eisbären retten das 1:0 über die Zeit.
Die anderen Ergebnisse: Bremerhaven-Schwenningen 5:2, Iserlohn-Augsburg 3:4 nach Penalty und Düsseldorf-Nürnberg 4:1. Der internationale Sport hat sein nächstes Super-Spreading-Event in einem Trainingscamp der Judo-Cup. Vor einem Turnier in der georgischen Hauptstadt Tiflis an diesem Wochenende haben sich insgesamt 7 Mitglieder der deutschen Mannschaft mit Corona infiziert. Mehr von Olivia Gerstenberger.
Der Deutsche Judo-Bund schätzt die Gesamtzahl aller Infizierten bei dem Event auf 40 bis 50 und hat seine Teams aus Tiflis abgezogen. Durch den Rückzug der Mannschaften gingen wichtige Punkte für die Olympia-Qualifikation verloren. Aber die Gesundheit der Athleten habe absoluten Vorrang, sagte DJB-Vorstandssprecher Frank Dötsch dem SID. Die infizierten Personen, die nach DJB-Angaben symptomfrei sind, befinden sich in Tiflis noch in unterschiedlichen Hotels in Quarantäne. Die Rückholaktion wird für den DJB zu einer komplizierten Angelegenheit. Das Trainingscamp hat am 10. März begonnen. Alle Athleten waren bis zum Eintritt in die Blase mehrfach getestet worden. Doch im Anschluss muss es Lücken im Hygiene- und Sicherheitskonzept der Organisatoren gegeben haben. Mit Trainern, Betreuern und Physiotherapeuten waren rund 1000 Personen vor Ort. Das Turnier in Tiflis ist für die Olympia-Qualifikation enorm wichtig. Am kommenden Wochenende steht in Antalya ein weiteres Großturnier auf dem Programm. Der DJB weiß bislang noch nicht, welche Athleten in der Türkei auf die Matte gehen können.
Die Formel-1-Euphorie hierzulande hat in den letzten Jahren stark abgenommen. So ist der Hoffnungsträger Mick Schumacher, der Sohn von Michael. Mit dem Saisonauftakt an diesem Wochenende gibt er sein Debüt in der Königsklasse des Motorsports. Heute im freien Training wurde er 18. Volker Hirt über Mick Schumacher.
Ganz der Papa, optisch allemal, aber auch der Fokus. Emotionen werden zur Seite geschoben.
Ich bin recht im Kopf, wenn ich das so sagen kann. Also ich habe meine Gedanken recht sortiert und dann, wenn ich dann im Rennen bin, werden die Emotionen kommen und darauf freue ich mich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, im Moment bin ich noch beschäftigt mit meiner Vorbereitung.
Mick ist nicht als Sohn von in der Formel 1. Er hat sich's hart erarbeitet. Kart, Formel 4, internationale Formel 3, Formel 2, Champion. Erst das hat den Ausschlag gegeben. Dennoch bleibt er demütig, sieht sich als Lehrling.
Das für mich das erste Jahr natürlich wichtig sein wird, so viel wie möglich zu lernen, was braucht ein Formel 1 Fahrer, aber was brauche ich, um noch besser zu sein.
Er will zeigen, was er kann. Die Gene sind da, der Ehrgeiz auch. Und das Umfeld des Vaters. Managerin Sabine Kehm, wie beim Vater, und Physiotherapeut Kai Schnapka, der auch den Vater im Krankenbett betreut. Auch Mick Schumacher braucht ihn.
Von der Formel 2 zur Formel 1 gibt es einen großen Anstieg an Training, speziell im Nackenbereich.
Und so sitzt er da mit dickem Hals und kann es kaum erwarten. Seine Gegner heißen nicht Hamilton oder Verstappen. Sein Gegner heißt Nikita Mazepin, sein russischer Teamkollege.
2012 habe ich das erste Mal gegen ihn gefahren. Wir sind 2017 zusammen in der Formel 3 gewesen. Wir waren uns immer recht nah auf der Rennstrecke, weil er natürlich auch vorne mitgefahren ist. Von daher, ja, ich kenne ihn schon etwas länger.
Klingt wie, man kennt sich, aber Freunde werden wir nie. Zumal Nikitas Vater auch noch Hauptgeldgeber des Haas-Teams ist. Mazepin hat Geld, Schumacher aber den Namen. Das kann auch eine Win-Win-Situation sein. Wobei Lose-Lose besser passt. Niemand glaubt ernsthaft, dass es in dieser Saison wieder einen Schumacher auf dem Siegespodest geben wird. Aber der Name ist wieder da. Und das gibt der Formel-1-Saison 2021 eine gewisse Magie.
Trainingsschnellster heute war übrigens der Niederländer Max Verstappen vor dem Briten Lando Norris, Weltmeister Lewis Hamilton auf Rang 3. Aber bei diesen freien Trainings werden häufig auch noch nicht alle Karten auf den Tisch gelegt. Morgen das Qualifying, das wird dann schon aufschlussreicher sein. Ebenfalls morgen Samstag steigt das 104. Nordderby in der Handball-Bundesliga. Die SG Flensburg-Handewitt gegen den THW Kiel, sowas wie das Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Thomas Kroos hat die Partie zum Anlass genommen, mit Bundestrainer Alfred Gislason zu sprechen.
Knapp zwei Wochen nach dem bösen Brief in seinem Briefkasten gibt der Bundestrainer einen kurzen Einblick in sein Seelenleben. Der ausländerfeindliche Drohbrief hatte den Isländer zunächst fassungslos gemacht. Mittlerweile geht es dem 61-Jährigen
ganz gut eigentlich. Das ist dabei durch meinen Brief geblieben und die Kripo ermittelt und mal sehen, was daraus kommt.
Ein unbekannter Täter hatte ihn nach der gerade geschafften Olympia-Qualifikation mit der DHB-Auswahl zum Rücktritt aufgefordert und gedroht. Gislason, der mittlerweile seit 30 Jahren in Deutschland lebt und arbeitet, hatte den Drohbrief veröffentlicht. Die Solidarität war enorm und hatte selbst Gislason überrascht.
War schon extrem, wie viel Echo das bekommen hat und nur noch positiv natürlich. Hätte ich nicht erwartet, aber trotzdem, ich bereue trotzdem nicht, das veröffentlicht zu haben.
Ablenkung gibt es am Wochenende mit der Mutter aller Derbys. Zwischen dem neuen Spitzenreiter, seinem Ex-Club THW Kiel, der im hohen Norden zu Gast ist beim Tabellenzweiten Flensburg. Beide Teams trennt nur ein Punkt. Für Gislason das vorentscheidende Duell um den Meistertitel.
Kann man schon sagen. Also natürlich sind noch viele Spiele zu spielen, aber das ist jetzt schon klar, dass deutscher Meister wird einer von diesen beiden und Punktverlust gegenüber direkten Konkurrenten wiegt ja immer doppelt.
Einen klaren Favoriten sieht er im ersten Derby ohne Zuschauer aber nicht.
Schwer zu sagen, das ist natürlich in Flensburg. Jetzt hat der THW einen anderen Rhythmus, die haben jetzt mehr Spiele gehabt, während Flensburg in Quarantäne war. Ja, beide Mannschaften haben natürlich auch Ausfälle für dieses Spiel. Also die einen haben den Rhythmus, andere sind etwas ausgeruht.
Der Bundestrainer wird das Spitzenspiel ganz entspannt von zu Hause aus verfolgen und hat eigentlich nur einen Wunsch.
Einfach zuschauen, den Nationalspielern Daumen drücken und hoffen, dass keiner sich verletzt.
Das ist bei der enormen Belastung mittlerweile regelmäßig sein größter Wunsch. Denn den Topspielern drohen bis zum Saisonende in 3 Monaten noch bis zu 30 Partien.
Und Radprofi Lennart Kemner hat seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Auf der 5. Etappe der Katalonien-Rundfahrt kam er als Ausreißer ins Ziel in Manresa. In der Gesamtwertung führt der Brite Adam Yates. Das war Sport aktuell mit Tobias Oehlmeier. Ihnen eine gute Nacht.